Und was jetzt die erste Frage betrifft, nämlich die persönliche Stellung, dafür entscheidend ist ja letztlich auch die Frage, ob eine Bestellung ordnungsgemäß zustande kommt und überprüfbar ist. Weil wenn ich, und so ist es jetzt angeblich, Menschen bestellen kann, die den Unabhängigkeitsanforderungen nicht gerecht werden und niemand kann das überprüfen, dann könnte ich da theoretisch den Bundeskanzler hineinsetzen oder den Clubobmann und niemand könnte das überprüfen nach der Argumentation. Und das wird ja den Anforderungen des VfGH, der jetzt in der Burgenlandentscheidung aufgestellt hat, natürlich nicht gerecht.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Asboni aus der Waschküche, einer, wie ich glaube, besonders amüsanten und spannenden heute. Ich spreche mit Magister Walter Strobel, der ist Jurist im Presseclub Concordia. Und die Concordia führt gerade ein Verfahren inzwischen vor dem VfGH über einige Bestimmungen im ORF-Gesetz, bei denen es erneut darum geht, wie die Gremien im ORF zusammengesetzt werden. Das ist rechtlich, aber auch politisch gerade im Lichte anstehender Wahlen und gerade auch im Lichte der VfGH-Entscheidung zur Verfassungswidrigkeit der Gremienzusammensetzung, die vor einigen Monaten ergangen ist und die vom Land Burgenland wesentlich betrieben wurde, gerade in diesem Zusammenhang außerordentlich interessant, spannend, wichtig. Viel Spaß dabei. Ich hoffe, es gefällt Ihnen so gut wie mir. Herzlich willkommen, Herr Magister Strobel. Schön, dass Sie da sind. Ich muss ungewöhnlicherweise, der Herr Lasnik möge zuhören, mit einer Transparenzpassage beginnen, so wie man das bei ganz offen gesagt am Anfang macht. Ich möchte zwei Sachen offenlegen, bevor wir ins Gespräch eintreten. Nämlich erstens, wir beide kennen einander aus Uni-Zusammenhängen schon seit einiger Zeit. Und zweitens, das ist wichtiger, das Thema, über das wir gleich reden werden, ist eines, das auch den Publikumsrat des ORF betrifft. Anlässlich der letzten Ernennung von Mitgliedern des Publikumsrates gab es in Entsprechung des Gesetzes diverse Vorschläge dafür, wer da in den Publikumsrat durch die Medienministerin entsandt werden sollte. Dazu gab es auch einen Vorschlag der Universitätenkonferenz. Auf diesem Vorschlag der Universitätenkonferenz stand mein Name. Ich bin nicht durch die Medienministerin auf Vorschlag dieser Universitätenkonferenz in den Publikumsrat entsandt worden, sondern ein Kollege, der vorgeschlagen wurde von einem Verein, der seinen Sitz in Oberösterreich hat. Wer das ein bisschen näher nachlesen möchte, kann zum Beispiel beim Blog von Professor Lehofer nachlesen. Ich werde den Link hinunter setzen. Der hat das relativ hoffentlich, wie ich meine, objektiv beschrieben und ist nicht Verfahrenspartei. Das wird jetzt hier keine Rolle spielen, weil ja nicht diese meine Frage auf dem Thema ist, sondern die Beschwerde, die die Concordia erhoben hat gegen eine Verwandte oder im Zusammenhang mit einer verwandten Frage, die aber nicht identisch ist, aber es sei trotzdem im Vorfeld gesagt. Ja. Gut, vielen Dank, dass Sie da sind. Jetzt ein zweites Mal. Warum sind Sie denn da?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin da, weil der Presseclub Concordia vor mittlerweile 2 Jahren eine sogenannte Popularbeschwerde eingebracht hat gegen die Bestellung der Publikumsräte durch die Bundesministerin. Insofern war das eigentlich der gleiche Anlassfall, mehr oder weniger. Und mit dieser Beschwerde sind wir jetzt in erster Instanz wegen Unzuständigkeit der Com-Austria mehr oder weniger gescheitert, in zweiter Instanz wegen Unzuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts gescheitert. Und jetzt stehen wir vor den Toren des Verfassungsgerichtshofs, um das Ganze anschauen zu lassen.
Ja, und worum geht es in der Sache?
In der Sache geht es, ich würde ein bisschen ausholen, bitte, nämlich nach Hans Kelsen, nämlich oben beginnen im Stufenbau der Rechtsordnung.
Das ist immer gut. Gerade in Wien.
Ja, stimmt. Wir feiern ja heuer ein...
ja, genau.
Also wir feiern heuer ein Jubiläum, ein 50-jähriges, nämlich am 10. Juli wird das BVG Rundfunk 50 Jahre alt. Also da wurde es im Nationalrat beschlossen und dieses BVG Rundfunk, das regelt mehr oder weniger in wenigen Worten, dass Rundfunk und der ORF im Speziellen unabhängig zu sein hat. Genauer gesagt steht da drinnen, dass der Gesetzgeber zu gewährleisten hat, dass die Berichterstattung im Rundfunk objektiv, ausgewogen, vielfältig ist. Und damit das möglich ist, muss Rundfunk unabhängig sein. Mhm. Und jetzt haben wir diese verfassungsgesetzliche Regel seit mittlerweile 50 Jahren und ebenso lang, nämlich seit 50 Jahren, werden die Regeln für den ORF, also früher das Rundfunkgesetz, jetzt das ORF-Gesetz, diesen Anforderungen nicht gerecht. Mhm. Es hat erstaunlicherweise in all den Jahren nie einen ernsthaften Versuch gegeben, das vor dem VfGH zu tragen. Es gab mal in den frühen 70ern, was glaube ich, Vorarlberg und das Land Steiermark und 2003 das Land Wien. Das wurde aber relativ rasch abgewiesen und ernsthafte Versuche meiner Ansicht nach hat es da nie gegeben. Mhm. Und ich schaue mir das mittlerweile schon tatsächlich seit geraumer Zeit an. Und das Problem ist ja, dass eben Länder oder Landesregierungen ja von sich aus Gesetzesprüfungen beantragen können. Mhm. Der einfache Bürger, da sind die Möglichkeiten war sehr eingeschränkt. Und der Weg, den wir dann beschritten haben, war eben der Versuch, das eben im Verwaltungsweg nach oben zu tragen und dann letztlich zum VfGH zu kommen. Mhm. Und die Idee war eben, mit dieser Popularbeschwerde bei der Com Austria möglichst umfassend die Gesetzeslage abzudecken, sodass man dann den VfGH möglichst umfassend damit befassen kann, mehr oder weniger. Ja. Und im Ausgangsverfahren war eben das auslösende Moment, war eben die Bestellung, vielleicht muss man noch ganz kurz ausholen für Menschen, die das nicht so im Detail wissen. Das Haupteinfallstor für unzulässigen Einfluss auf den ORF sind seine Gremien. Und da gibt es zwei Gremien, das eine ist der Publikumsrat, das andere ist der Stiftungsrat. Nach so klassischen internationalen Rundfunkprinzipien ist der Publikumsrat die gesellschaftliche Aufsicht, also er sollte die Gesellschaft repräsentieren und für inhaltliche Fragen zuständig sein. Und der Stiftungsrat ist sowas wie der Aufsichtsrat einer AG, der für geschäftliche, für die großen geschäftlichen Fragen zuständig ist und für die Kontrolle der Geschäftsführung. Jetzt ist das aber im ORF-Gesetz ein bisschen vermischt. Der Publikumsrat hat in Wahrheit keine Kompetenzen und der Stiftungsrat hat Mischkompetenzen von inhaltlichen Fragen bis zur Geschäftsaufsicht und der Kontrolle. Da fängt das Problem mal grundsätzlich an. Mhm. Und jetzt ist es so, dass alle 4 oder 5 Jahre, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, die Gremien neu bestellt werden und da sind dann eben Publikumsräte zu bestellen. Das Problem fängt damit an, Publikumsrat besteht aus 30 Mitgliedern, 13 davon werden von Organisationen bestellt, die im Gesetz stehen, mehr oder weniger. Das sind Interessensvertretungen, das ist die Akademie der Wissenschaften, das sind die politischen Akademie der Parteien und die katholische und evangelische Kirche. Auch das könnte man natürlich hinterfragen. Wie zeitgemäß das ist. Also 13 Mitglieder kommen von diesen festgeschriebenen Organisationen und 17 Mitglieder werden durch eigentlich den Bundeskanzler an sich bestimmt. In diesem Fall war das eben ausgelagert an die Medienministerin. Mhm. Und das funktioniert so, dass es gibt gesellschaftliche Bereiche, die im Gesetz definiert sind und Organisationen, die für diese Bereiche jeweils repräsentativ sind, können 3er-Vorschläge machen und aus diesen Vorschlägen kann dann die Bundesministerin mehr oder weniger frei auswählen. Die Regeln, wie diese Auswahl vonstatten gehen sollte, sind mehr oder weniger überschaubar. Das heißt, führt im Ergebnis dann dazu, dass eine freie Auswahl erfolgt und das führt im Ergebnis auch dazu, dass derjenige, der da auswählt oder diejenige, theoretisch auch politisch willfährige Leute auswählen kann, weil eben die Bestimmungen da sehr vage sind. Und jetzt gab es eben in diesem Bestellungsverfahren verschiedene rechtliche Fehler, unserer Ansicht nach. Mhm. Das eine war, dass mal die Ausschreibung nicht korrekt war. Es wurde nicht aufgefordert, 3er-Vorschläge abzugeben, sondern möglichst 3er-Vorschläge. Dann haben viele Organisationen nominiert, die man nicht guten Gewissens als repräsentativ für ihren Bereich bezeichnen kann. Und es wurden Vorschläge abgegeben, die keine 3er-Vorschläge waren, sondern nur Einzelpersonen wurden vorgeschlagen. Mhm. Und die Frau Minister hat dann eben aus diesen Vorschlägen ausgewählt und unsere Argumentation war mal in einem ersten Schritt, dass eben diese Auswahl von Vorschlägen, die nicht 3er-Vorschläge sind und die von nicht repräsentativen Organisationen kommen, und das waren einige dieser Vorschläge, wo die Probleme bestünden, dass deswegen die Auswahl dieser Publikumsräte rechtswidrig ist. Mhm.
Warum interessiert sich die Concordia überhaupt dafür?
Die Concordia ist eine Vereinigung für Schriftsteller, die gibt es seit 1859 und die setzt sich seit damals für die Pressefreiheit ein. Und nachdem öffentlich-rechtlicher Rundfunk ganz, ganz wesentlich ist für Demokratie, wahrscheinlich wichtiger als je zuvor angesichts von Propagandaplattformen, von Parteimedien, von einer fragmentierten Öffentlichkeit wahrscheinlich so wichtig wie nie zuvor, halten wir es für besonders wichtig, dass der Rundfunk unabhängig ist, und das bedeutet im Ergebnis eigentlich, dass die Möglichkeit für unzulässigen Einfluss verhindert werden sollte, weil der Gesetzgeber das gewährleisten muss. Und wenn das nicht der Fall ist, haben wir unseres Erachtens ein Problem.
Genau. So, jetzt haben wir von oben angefangen, vielleicht fangen wir jetzt von unten an. Ja, Sie haben ja gesagt, also Sie sind zuerst einmal den Rechtsweg entlang gegangen, ja, und dieser Rechtsweg hat jetzt die Com Austria zuerst und dann auch das Bundesverwaltungsgericht mit sich gebracht. Was ist da passiert und was halten Sie davon?
Okay, vielleicht noch ganz kurz, wir haben ja nur in einem, was wir als rechtswidrig kritisiert haben an diesem Vorgang, da war eben der erste Schritt die Bestellung der Publikumsräte. In weiterer Folge haben wir aber gesagt, dass wenn diese nicht rechtskonform ausgewählten Publikumsräte Beschlüsse treffen, dass auch diese Beschlüsse rechtswidrig sein müssen. Mhm. Und der Publikumsrat bestellt ja 6 Stiftungsräte. Mhm. Das heißt, die Stiftungsräte, die da bestellt wurden, sitzen dann zu Unrecht im Stiftungsrat. Und demgemäß müsste dann auch der Beschluss, der im Stiftungsrat getroffen wird, rechtswidrig sein. Das Problem an dem Ganzen ist auch, dass man sehr kurze Fristen nur hat und dass man ja natürlich nicht weiß in aller Regel, was der Publikumsrat für Beschlüsse trifft. Und das war in dem Fall die Bestellung des Vorsitzenden. Das war publik und öffentlich und deswegen war das der Grund, warum wir diesen Beschluss des Stiftungsrates dann angegriffen haben. Und da kommen noch 2 andere Gründe dazu, warum dieser Stiftungsratsbeschluss unseres Erachtens rechtswidrig ist. Das erste ist, dass da Menschen drinnen sitzen zu Unrecht, weil sie nicht gemäß den Unvereinbarkeitsbestimmungen bestellt wurden. Es gibt jemanden drinnen, der hat ein Medienunternehmen. Mhm. Das ist laut OF-Gesetz nicht zulässig. Dann haben wir gesagt, es gibt Menschen, die haben Jobs ein bisschen an der Schnittstelle zwischen Lobbyismus, Medien, Politik und haben zum Teil Aufträge mit dem ORF, wo wir gesagt haben, das müsste man zumindest hinterfragen, ob man hier nicht eine teleologische Erweiterung der Unvereinbarkeitsbestimmungen eigentlich vornehmen müsste und dass die zumindest problematischerweise auch dort sitzen. Und das Dritte, was wir moniert haben, war, dass diese Bestellung oder dieser Beschluss, der da stattgefunden hat, exakt Deckung gefunden hat in den Vereinbarungen, die die Regierungsparteien in den Sidelettern, in den Bekannten getroffen haben. Und dass wir gesagt haben, deswegen ist die Weisungsfreiheit gestört oder es ist rechtswidrig, weil eben gegen die Weisungsfreiheit verstoßen wurde, weil diese Beschlussfassung eben den Regierungswillen mehr oder weniger abbildet und keine freie Entscheidung der Stiftungsräte ist. Das ist die Argumentationskette mehr oder weniger.
Gut, da hätte aber jetzt jeder irgendwie mal das feststellen können und einen Aufsatz drüber schreiben können oder irgendwie eine Diskussion wie diese hier führen. Sie haben aber den Rechtsweg beschritten und der begann eben bei der Com Austria. Warum und wie und was geschah?
Ja, also wir haben uns eben mit diesen Forderungen festzustellen, dass diese Vorgänge rechtswidrig sind, an die Com Austria gewarnt. Die hat tatsächlich innerhalb der 6 Monate oder knapp länger dann mehr oder weniger entschieden und hat kurz und knackig und bündig festgestellt, dass sie nicht zuständig sei das für die Entscheidung dieser Fragen.
Die Lieblingsentscheidung jeder Einrichtung. Nicht zuständig.
Es gibt natürlich Argumente dafür, wir sind aber der Ansicht, dass die besseren Argumente dagegen sprechen.
Klar, sonst würden sie ja nicht weitermachen. Ja? Klar.
Also, das erste Argument war, dass das einfache Gesetz, das ORF-Gesetz, schon sagt, dass die Regulierungsbehörde nicht zuständig sei für Vorgänge, die von Stellen getroffen werden, die vom ORF verschieden sind. Also die Com Austria darf nur Handlungen des ORF selbst überprüfen und nicht, wie hier in unserem Fall, eine Entscheidung der Bundesministerin, weil die eben nicht ORF ist. Und da ist die Argumentation, dass das bereits im einfachen Gesetz so drinnen steht. Ich persönlich kann das aus dem Gesetz nicht herauslesen, aus diesem Paragraph 35 ORF-Gesetz. Wenn man sich die es gibt 2 Kommentare im Wesentlichen. Das Alte Testament ist zwar auch Buchner mehr oder weniger, die gesetzliche der Wortlaut der gesetzlichen Bestimmung ist seit 1974 der gleiche mehr oder weniger für diese Frage. Zwar auch Buchner haben damals gesagt, dass die Zuständigkeit sehr wohl gegeben ist für externe Entitäten. Und das Neue Testament, also Kogler, Dreimal Truppe mehr oder weniger, sagen, diese Zuständigkeit ist nicht gegeben. Jetzt ist die Mühe in der Argumentation überschaubar, die da getroffen wird. Man verweist mehr oder weniger auf den Kommentar und behauptet mehr oder weniger, dass in dem Wortlaut das gedeckt ist. Ich kann es nicht erkennen.
Ja, das schreiben Sie ja auch in Ihrer Beschwerde an den VfGH letztlich.
Genau.
Ich würde auf einen Punkt da jetzt noch hinweisen wollen oder Sie was fragen wollen, ohne dass ich da jetzt ad personam irgendwelche Fragen stellen möchte. Aber doch, es ist ja so, dass solche Kommentare ja nicht irgendwie im ausschließlich in akademischen Milieus entstehen. Nicht, also Autorinnen und Autoren haben auch Berufe und einige der Autoren sind sozusagen beruflich auch zuordnenbar. Das mag Einfluss haben auf die Rechtsansicht, die man vertritt, nicht? Punkt.
Ja, die so. Frage kann man sich natürlich stellen. Ich stelle mir das sehr oft, diese Frage in einem anderen Zusammenhang, nämlich wenn man sich anschaut, welche Menschen an Universitäten Urheberrecht unterrichten, dann gibt es da eigentlich nur Rechtsanwälte und mir fiele kaum jemand ein oder sehr wenige Menschen, sie machen es, aber wirklich tiefgreifend mit Urheberrecht beschäftigen.
Ja,
ist ein Problem meines
Aber Erachtens. Eigentlich ist das Problem jetzt abgesehen von dem konkreten Fall eben so, dass man vielleicht sagen kann, wenn jemand in einer Behörde arbeitet und einen Kommentar schreibt zur Zuständigkeit einer Behörde oder wenn jemand in einem Zusammenhang damit arbeitet oder gearbeitet hat, dann muss das noch gar nichts Böses heißen, wenn man da jetzt irgendwas glaubt und dann hineinschreibt, aber es kann sein, dass das eben mit der Und es ist schade, dass Österreich so klein ist daher, nicht?
Ich bin ganz bei Ihnen, dass das natürlich ein strukturelles Problem ist grundsätzlich. Ja.
Okay, also die Com Austria hat mit Verweis auf einen Kommentar, in dem das nicht weiter inhaltlich begründet wird, gemeint, es bestünde einfach gesetzt oder nicht im Detail begründet wird, ich versuche es in aller Vorsicht zu sagen, gemeint, dass also schon einfach gesetzlich klar sei, dass die Com Austria Entscheidungen der Medienministerin nicht inhaltlich überprüfen könne und daher dieses Begehr zurückzuweisen wäre. Das hat jetzt nicht nur eine einfach gesetzliche Komponente, wo Sie ja schon gesagt haben, dass Sie das aus dem Wortlaut des § 35 nicht lesen können. Es hat auch eine verfassungsrechtliche Komponente, weil ja die Medienministerin nicht irgendwer ist, sondern vielleicht kann man das rechtstheoretisch Grenzorgan nennen. Also jemand, wo es schwierig wird, dann das durch eine Behörde überprüfbar machen zu lassen. Das hat auch eine Rolle gespielt, aber noch nicht primär. Jedoch dann beim Bundesverwaltungsgericht sehr stark, nicht? Auch schon die Com Austria hat das Argument gebracht, aber das Bundesverwaltungsgericht hat es dann praktisch einzementiert, nicht? Gerichtlich einzementiert nämlich.
Ja. Mehr oder weniger. Da gibt es ja eine Vorentscheidung aus 2013, die gleichlautend war, mehr oder weniger, auf die hat man sich gestützt und die haben das dann bestätigt,
mehr oder weniger. Und der Unterschied ist, das ist dann halt nicht mehr Exekutive, die der Exekutive ausrichtet, wir können dich nicht kontrollieren, sondern es ist Judikative dann, die sagt, das ist schon in Ordnung so, wenn die Regierung an dieser Stelle nicht oder die Ministerin an dieser Stelle nicht weiter durch die Com Austria überprüft werden kann. Was sagen Sie auf die Frage oder was sagen Sie auf dieses Thema? Weil im Schriftsatz zum VfGH setzen Sie sich ja damit dann schon auch auseinander, nicht, dass Sie sagen,
die verfassungsrechtliche Komponente.
Genau, ich versuche viel zu kompliziert auf die Frage der verfassungsrechtlichen Komponente zu kommen.
Ja. Vielleicht brauche ich einfach zu lachen.
Das ist alles meine Schuld. Ich verspinne mich gerade.
In Wahrheit haben wir das ja schon antizipiert von Anfang an und wir haben das ja schon bereits im ersten Schriftsatz versucht zu argumentieren, warum diese Zuständigkeit gegeben ist, weil wir natürlich den Kommentar kannten. Die Argumentation, warum dass die Zuständigkeit verfassungsgesetzlich nicht gegeben ist, ist im Wesentlichen eben, dass es für die Kontrolle von obersten Verwaltungsorganen eine verfassungsrechtliche Grundlage braucht, die es in der Eindeutigkeit nicht gibt.
Ja.
War unsere Argumentation erstens, wenn das einfach gesetzlich eindeutig ist, und das ist es unserer Ansicht nach, die Zuständigkeit, dann darf man es ja gar nicht verfassungsrechtlich auslegen oder verfassungsgesetzlich, sondern dann ist einfach das Gesetz verfassungswidrig.
Ja.
Wenn man aber zum Schluss kommt, okay, das ist mehrdeutig, dann kann man natürlich verfassungsgesetzliche Argumente heranziehen. Da haben wir dann uns bemüht, eine Grundlage zu finden, wo wir dann argumentiert haben, warum verschiedene Bestimmungen unter Umständen dafür herangezogen werden könnten. Und wenn man auch dieser Ansicht nicht ist, dann haben wir gesagt, okay, dann haben wir ein Problem, dass wir verschiedene verfassungsrechtliche Argumente haben, die es abzuwägen gilt. Und auf der einen Seite ist eben die Notwendigkeit dieser expliziten Bestimmung für die Kontrolle oberster Verwaltungsorgane. Auf der anderen Seite ist die Unabhängigkeit des Rundfunks, ist der Gleichheitssatz und das Legalitätsprinzip mehr oder weniger. Und wir sind eben der Ansicht, dass, wenn man sich tatsächlich bis zu dieser dritten Frage durchhandelt, dass dann eben verfassungsgesetzliche Argumente eher für eine Kontrolle sprechen müssten.
Ja, ja. Okay, so, jetzt ist das Ganze vor 2 Jahren losgegangen. Dann ist ja noch was recht Wichtiges passiert, nämlich der VfGH hat sich mit dem ORF-Gesetz beschäftigt und hat einige der Bestimmungen, die in dem Kontext jetzt relevant sind, als verfassungswidrig aufgehoben, unter anderem auch jene Bestimmung, die sich mit der Zusammensetzung des Publikumsrates befasst. Warum sind Sie nicht nach Hause gegangen, haben ein Glas Sekt getrunken und haben gesagt, Mission accomplished?
Na, wir haben uns ja sehr gefreut und wie gesagt, 50 Jahre lang hat sich niemand bemüßigt gefühlt, das ernsthaft zu betreiben. Deswegen haben wir das dann in die Hand genommen und just nachdem wir das gemacht haben, 3 Wochen später, hat das Burgenland entschlossen, sich an den VfGH zu wenden, um das überprüfen zu lassen.
Dazu haben wir hier übrigens 2 Sendungen gehabt mit dem Dr. Filipic, der das betrieben hat, dieses Verfahren.
Ich habe sie beide gesehen mit wachsender Begeisterung.
Ich auch.
Aber aus anderer Perspektive. Der Unterschied zwischen dem Anliegen des Burgenlandes und zwischen unserem ist, das Burgenland hat moniert, dass der Regierungseinfluss als staatliches Organ mehr oder weniger zu groß sei auf die Bestellung der Gremien. Mhm. Und unsere Argumentation geht insofern weiter, als wir sagen, es geht gar nicht so sehr um die Regierungsparteien, sondern es geht um die politischen Parteien hinter der Bundesregierung. Und der VfGH hat in dem Urteil zum Burgenland ja mehr oder weniger explizit auch festgehalten, dass es nicht verfassungskonform ist, wenn Gruppen, die rechtlich oder faktisch zu Personen verbundene Gruppen, einen dominierenden Einfluss auf die Gremien haben.
Also 17 versus 13, nicht, war die Argumentation.
Zum Beispiel. Ja, und ich denke mir, dass man schon auch politische Koalitionen dann auch als eine solche Gruppe sehen müsste. Und wenn man sich das jetzt anschaut, wie die Bestellung der Gremien im Einzelnen funktioniert und sich überlegt, welche der bestellten Gremienmitglieder jeweils der Regierungskoalition zuzurechnen wären, dann kommen wir da auf eine zumindest einfache Mehrheit, wenn wir die von Ländern bestellten Stiftungsräte noch dazu rechnen, dann kommen wir letztlich auf eine Zweidrittelmehrheit sogar. Und das ist unserer Ansicht nach hochproblematisch.
Ja.
Und der VfGH hat ja, wie Sie schon gesagt haben, ausgesprochen, dass eben der Einfluss der Bundesregierung zu groß ist, einerseits im Stiftungsrat und andererseits der Einfluss des Bundeskanzlers oder / der Bundesministerin bei der Bestellung der Publikumsräte, weil 17 versus 13. Und hat gesagt, das muss im Publikumsrat mindestens gleich groß sein. Ich glaube, dass das Problem damit nicht gelöst sein kann, weil es ja zumindest auch die Bildungsorganisationen der politischen Parteien gibt, die Publikumsräte bestellen. Also zumindest eine einfache Mehrheit, die der Bundesregierung zuzurechnen wäre, hätten wir auch nach dieser Entscheidung. Und im Stiftungsrat das gleiche Problem in Grün in Wahrheit. Und man muss dazu sagen, der Verfassungsgerichtshof konnte das eben gar nicht, diese Frage nicht prüfen, der politischen Mehrheit, weil das eben nicht Gegenstand der Beschwerde war.
Ja.
Und insofern geht das eben über diese Frage hinaus.
Ja, gleichzeitig existiert aber jetzt ein Auftrag an den Gesetzgeber, bis 2025 das ORF-Gesetz zu novellieren und daher auch die Zusammensetzung vermutlich der Gremien zu novellieren, weil darum geht es ja, nachdem die Bestimmungen aufgehoben sind. Also wird der Gesetzgeber ohnehin da was ändern müssen. Die interessante Frage wäre, wann?
Ja. Und was?
Und was, ja. Und ob man sich zu einer minimalen Korrektur entscheidet oder eher doch dann eine grundsätzlichere Diskussion eröffnet. Was aber bedeutet, dass Ihre Frage, so wichtig sie sein mag, möglicherweise im Rahmen dieser Reformdiskussion obsolet wird. Nicht? Aber das wäre nicht weiter schlimm, nicht? Weil es geht um das Klarstellen der Situation letztlich. Ne?
Ja, erstens das und zweitens ist ja die Frage, die noch dazu kommt, eben die Frage der Zuständigkeit, weil die ist ja für die Unabhängigkeit auch nicht ganz unwesentlich, weil der VfGH hat ja in der Burgenland-Entscheidung festgestellt, dass, wenn man sich jetzt die Unabhängigkeit überlegt und man einen dominierenden Einfluss verhindern will, dann hat man ja 2 Möglichkeiten. Das eine ist entweder, oder man hat beide Möglichkeiten. Man schwächt das Loyalitätsband des einzelnen Bestellten zum Besteller durch verschiedene Bestimmungen, Auswahlkriterien, Unabhängigkeitsbestimmungen, die tatsächlich durchsetzbar sind und weitere Regeln. Also da hat er ein paar Forderungen aufgestellt. Und die andere Möglichkeit ist es ja, zu diversifizieren bei den bestellenden Stellen. Also dass das eben nicht, dass die Fäden nicht in einem Ausmaß zusammenlaufen bei einer Stelle, dass die eine Mehrheit hat. Und was jetzt die erste Frage betrifft, nämlich die persönliche Stellung, dafür entscheidend ist ja letztlich auch die Frage, ob eine Bestellung ordnungsgemäß zustande kommt und überprüfbar ist. Weil wenn ich, und so ist es jetzt angeblich, Menschen bestellen kann, die den Unabhängigkeitsanforderungen nicht gerecht werden und niemand kann das überprüfen, dann könnte ich da theoretisch den Bundeskanzler hineinsetzen oder den Clubobmann und niemand könnte das überprüfen nach der Argumentation. Und das wird ja den Anforderungen des VfGH, die er jetzt in der Burgenland-Entscheidung aufgestellt hat, natürlich nicht gerecht, weil das müssen ja die Unabhängigkeitsbestimmungen auch tatsächlich gelebt werden, wie der VfGH-Einstelliger. Ja.
Vielleicht sollten wir den Punkt noch einmal betonen, warum Sie das als Concordia so interessiert, nicht? Also jetzt in meinen Worten, Wenn es richtig ist, dass die Medienministerin da komplett frei ist und ihre Entscheidung nicht überprüfbar ist durch die Behörde und auch sonst eben nur politisch überprüfbar ist, dann könnte die Medienministerin, sofern nur irgendjemand irgendwo irgendwie vorgeschlagen wurde von irgendeiner Einrichtung unter Behauptung, dass diese dann repräsentativ wäre, da auch Fossi-Bär hineinsetzen oder Paulchen Panther und es würde eben nicht überprüfbar sein. Und das ist das, was auch nicht nur medienrechtlich, sondern auch und rundfunkrechtlich, sondern auch medienpolitisch und Medien- und rundfunkpolitisch relevant ist, weil ja die Bundesregierung auch anders aussehen könnte, als sie aussieht und man dann auch andere Leute da hineinsetzen könnte, als man vielleicht momentan hineinsetzt. Erste Tendenzen diesbezüglich, ohne jetzt politisch werden zu wollen, sieht man ja vielleicht auch schon.
Fossi Bär wäre da vielleicht eher ein Gewinn.
Ja. Zumindest hätte er keine Mission.
Jetzt ja, so was gemeint.
Ja. Und das ist der Kern, ne? Das ist das Thema, das sich nicht erledigt, auch nicht erledigt durch die Entscheidung des VfGH zu Burgenland.
So ist es letztlich.
Ja. So, jetzt gibt es zwei Punkte noch, die aus meiner Sicht sehr wichtig sind. Das eine ist der Punkt, dass sowas hat ja auch einen politischen Impact, wenn man sowas macht, wenn man so eine Beschwerde erhebt und dann bis zum VfGH hinaufgeht. Erst recht, wenn es eine ähnliche gelagerte Frage ja schon gibt und der VfGH dem Gesetzgeber aufgetragen hat, da irgendwas zu ändern. Also gibt es eine politische Antwort auf das, was Sie da gerade tun, von irgendeiner Seite, Regierung, Mediensprecher, irgendeiner Partei, Lobbygroups, was auch immer? Oder schaut man sich jetzt erste Reihe fußfrei an, was da jetzt weiter die Concordia noch aufführt? Und die zweite Frage wird sein, wo stehen wir im Verfahren?
Also mein Eindruck ist, nicht nur jetzt in unserem Verfahren, sondern auch im Burgenland-Verfahren, dass das niemand wirklich ernst nimmt, was da vorgeht letztlich. Mhm. Und was mich ein bisschen erschreckt, ist, dass es jetzt den Auftrag gibt, des VfGH mal zur Minimalvariante der Reparatur. Ja. Und ob da irgendwas passiert, ich weiß es nicht. Also wir sind in der Concordia, versuchen wir einen Diskurs anzustreben. Wir haben so eine Reihe, nennt sich Impulse für den ORF, wo wir versuchen, das aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, die Unabhängigkeit, haben auch Vorschläge gemacht, wie etwas aussehen könnte, damit es den Anforderungen gerecht wird. Ich habe bis jetzt nicht gehört, dass irgendwas passieren würde, dass da irgendwelche Pläne kommen. Jetzt kommt der Sommer, da wird nicht viel passieren. Dann haben wir Wahlen und dann gibt es eine Regierungsbildung und dann ist die Frist eh schon aus. Also, dass da noch irgendwas passiert, ich...
Also die Hoffnung, dass diese Regierung noch irgendwie initiativ wird in dem Kontext, kann man wahrscheinlich begraben. Ne? Also zumindest wissen weder Sie noch ich davon, dass da irgendwas passieren würde.
Ja. Also mein Hans-Peter Lehoff hat gesagt, das hat mir sehr gut gefallen, dass es eigentlich jetzt einen quasi Rollschen Schleier des Unwissens gibt, weil man nicht weiß, wie die Wahl ausgeht und dass das eigentlich eine Motivation sein müsste, für jeden politischen Player eine Regelung jetzt zusammenzubringen, die Unabhängigkeit gewährleistet, weil sie ja sonst auch gegen einen letztlich verwendet werden könnte. Aber man hört nichts
mehr. Also ich möchte es nur noch mal verstärken. Ich habe mich schon vor ein paar Wochen einmal sehr öffentlich darüber alteriert. Ich möchte es aber noch einmal sagen. Also wir haben einen Zustand, wo der VfGH eine Verfassungswidrigkeit im ORF-Gesetz, das ist ja jetzt nicht irgendwas Hintertüpflerisches, festgestellt hat, eine Übergangsfrist vorgesehen hat und irgendwie sagt jeder, ist eh wurscht. Ne?
So scheint, ja.
Und das in einem Jahr, in dem Wahlen sind. Ja? Also die Berichterstattung zu den anstehenden Wahlen wird durch einen ORF durchgeführt werden müssen, bei dem die Gremienzusammensetzung rechtskräftig als verfassungswidrig festgestellt wurde und nur wie das der VfGH tut, eine Übergangsfrist zur Reparatur gerade noch läuft. Ja? Ja. Das muss man mal sickern und sacken lassen. Ja. So, also das heißt, die politische Frage kann man so zusammenfassen, offensichtlich ist eh wurscht, auch auf Ihr Verfahren derzeit die Agenda, und es gibt keine Reaktion, auch nicht aus der Opposition irgendwas. Ja.
Wüsste nicht.
Ja. Gut, und der Stand, letzte Frage aus meiner Sicht, der Stand des Verfahrens, der VfGH hat was getan bisher, was wir da tun?
Also wir haben, muss man dazu sagen, Wilfried Rempacher betreut uns dabei, also der ist der Anwalt, das ist natürlich Anwaltspflicht.
Der war hier auch schon mal.
War auch schon da, okay, wusste nicht. Und das ist ein super Austausch auch mit ihm, also ich komme halt mehr aus der rundfunkrechtlichen Ecke, aus der anwaltlichen, aber das ist ein super Prozess. Und wir haben das eingebracht, ich glaube 22. April und der VfGH hat dann relativ rasch so eine Art Vorverfahren eingeleitet, also mehr oder weniger die beteiligten Parteien aufgefordert, Stellung zu nehmen und ihnen eine Frist gesetzt dafür und die Aktenvorlage angeleiert, mehr oder weniger. Mhm. Also das ist binnen 3 Tagen passiert. Mhm. Also das heißt, es wird offenbar nicht unernst genommen zumindest. Ja. Und da ist eben eine Frist bis, glaube ich, 6. Juni, wo die Beteiligten dann die Möglichkeit haben, sich zu äußern. Wir sind schon sehr gespannt, wie die Stellungnahmen ausfallen. Vor allem auch, wie sich der OF selbst äußert, weil an sich müsste ja großes Interesse bestehen im ORF daran, dass er unabhängig ist. Also da sind wir schon sehr gespannt, wie das von dieser Seite gesehen wird. Ja, und dann dürfen wir gespannt sein. Also im Fall Burgenland hat es ja ein Jahr gedauert oder eineinhalb Jahre, bis das entschieden wurde. Mhm.
Kann man sehen,
Also dass jetzt zum Jubiläum, zum 50-Jährigen eine Entscheidung kommt, davon brauchen wir, glaube ich, nicht ausgehen in dieser Session.
Gut.
Aber es wäre ein schöner Anlass zumindest.
Ja. Also ich würde Sie gerne jetzt gleich mit einer Drohung nach Hause schicken und die Drohung in eine Einladung verkleiden. Also wenn die Schriftsätze da sein sollten und wir beide das Gefühl haben, dass wir darüber nochmal reden sollten, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie zeitnah nochmal kommen und erst recht dann noch einmal, wenn wir wissen, was der VfGH getan hat. Ja. Bevor ich hier zumache, möchte ich aber fragen, haben wir jetzt mit dem Stand heute was vergessen, was Ihnen wichtig wäre?
Vielleicht noch ganz kurz ein Gedanke, den ich vielleicht ventilieren möchte. Also es geht ja in dem VfGH-Verfahren jetzt mal primär um die Frage der Zuständigkeit. Nichtsdestotrotz sind wir ja in einem Verfahren, wo der VfGH Bestimmungen anwenden muss, und er müsste auch all die Bestimmungen anwenden, die für die Unabhängigkeit, die wir jetzt besprochen haben, relevant sind. Das heißt, er hätte jetzt schon die Möglichkeit, das auch aufzugreifen. Ja. Ob er das will oder nicht, das wissen wir nicht. Und andernfalls, wenn die Zuständigkeit bejaht wird, wird es halt in eine nächste Runde gehen, wo man halt bei der Komma Austria wieder beginnt, nur das um den Prozess noch fertig zu schildern.
Okay, und es gilt, wie immer, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Wir wissen nicht, was er tun wird. Und Florian Filipitsch hat hier am Ende seines Gesprächs gesagt, was immer der VfGH tut, es wird richtig sein. Wir nehmen mal an, dass es auch hier so sein wird, nicht?
Nichtsdestotrotz, es gäbe auch einen IGMR.
Stimmt, es gibt, das haben wir noch gar nicht besprochen. Wir haben noch gar nicht über die Europa- und europäische Komponente gesprochen. Vielleicht sagen wir das auch noch kurz, weil die in ihrem Schriftsatz ja durchaus auch noch eine Rolle spielt. Und dazu spielt auch eine Rolle, dass eben die verfassungsrechtliche Ausgangslage in Österreich zwar seit 50 Jahren recht unverändert ist, aber sich ja sonst ein bisschen was verändert hat in Europa in der Zeit.
Also wie wir ja alle wissen, ist bei uns die EMRK im Verfassungsrang, das heißt nicht ganz unwesentlich, auch für die innerstaatliche Anwendung. Und Artikel 10, also die Freiheit der Meinungsäußerung, die ist ja vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte mit sehr vielen Pflöcken versehen worden und sehr stark aufgeladen, was die Meinungsfreiheit betrifft, und näher ausdefiniert. Und im Fall Manole, das war 2009 in Moldawien, interessanterweise ist ja im neuen Presseranking, der Pressefreiheitsranking Moldawien jetzt einen Rang vor uns, weil immer das Argument ist...
Oh, the irony, nicht? Denn hier ist Filipitsch gesessen und hat irgendwie 3 Minuten Vorrede gehalten, warum man auf gar keinen Fall meinen könnte, er würde meinen, Moldawien sei in irgendeiner Weise mit Österreich vergleichbar.
Das möchte ich...
Wollen Sie auch nicht, aber oh, the irony.
Dann doch irgendwie geschmunzelt, aber das zur Kenntnis genommen.
Ja.
Jedenfalls, und in diesem Fall Manole, das Spannende und Interessante ist ja, dass dort in dem Urteil der EGMR sagt, dass für die Auslegung des Artikels 10 die Resolutionen und Empfehlungen des Europarats von Belang sind. Und wenn man sich die anschaut im Detail, dann sind da natürlich sehr, sehr viele Safeguards drinnen, die verlangen, dass Rundfunk unabhängig sein muss und dass es kein Risiko geben darf für unzulässigen Einfluss. Insofern glaube ich, dass diese Entscheidung nicht nur für Moldawien heranzuziehen ist, wie es oft bedeutet, sondern dass das schon auch eine sehr allgemeine Aussagekraft hat, wenn man sich nämlich vor Augen führt, wie das auszulegen ist und was da dann in diesen Dokumenten drinnen steht.
Ja, ja. Gut, also auch die europäische Komponente werden wir noch weiter diskutieren können. Wird man sehen, was der VfGH auch dazu sagt. Ja. Dann mache ich jetzt für heute hier zu. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich.
Ich danke.
War ein ausgesprochen amüsantes und auch ebenso lehrreiches Gespräch. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie da sind, und ich freue mich, Sie bald wiederzusehen. Dankeschön.
Ja, ich danke für die Einladung.
Danke.